Ich zitiere jetzt aus dem Buch Schwebebahnen von Hans-Josef Orteil. Wir befinden uns in den späten 50er Jahren. Konrad Adenauer hat gerade die Bundestagswahl mit absoluter Mehrheit gewonnen und in Köln gibt es noch immer viele Ruinen. Der Zweite Weltkrieg ist nicht richtig vorbei, das Leben der Eltern ist von Kriegserlebnissen gezeichnet, aber sie sprechen mit niemandem darüber. Wuppertal ist die zweite Chance für den Jungen, das führt die Familie dorthin. Zitat Ende. Josef, so heißt der Junge, könnte Hans-Josef Orteil selbst sein. Der Autor ist bei uns im Studio. Guten Tag.
Guten Tag.
Warum zweite Chance? Was war denn in Köln, dass der Junge eine zweite Chance bekommen hat?
Ja, ich bin 51 in Köln geboren und die ersten Jahre waren in der Familie sehr stark noch vom Krieg geprägt. Meine Eltern haben im Krieg und in der unmittelbaren Nachkriegszeit, also in den Jahren vor meiner Geburt, insgesamt 4 Söhne verloren. Und das hat natürlich in die Familie stark bedrückend hineingewirkt, traumatisierend hineingewirkt. Das heißt, es wurde sehr wenig nach außen getan oder auf andere Menschen zugegangen. Das ging bei den Einkäufen los und ging auch über andere. Es gab kaum andere Funktionen, also der Offenheit nach außen. Und dieser Abschnitt, der war 1958 dann zu Ende. Wir zogen um nach Wuppertal und in Wuppertal begann jetzt quasi ein zweites Leben, der Versuch, sich jetzt nach außen hin zu öffnen, was dadurch leichter gemacht wurde, dass jetzt plötzlich sehr viele Menschen eher zufällig da waren, die der Familie zur Seite standen und versuchten, die Probleme, die es gab, oder die Traumatisierungen nicht aufzuheben, aber zu erleichtern und leichter zu machen, so in diesem Sinn.
Eins müssen wir vielleicht vorab klären. Auf Ihrem Buch steht ja Roman, aber ist Josef nicht nahezu identisch mit Hans-Josef Orteil?
Ja, das stimmt. Er ist nahezu identisch und eben sind doch sehr viele Teile auch wieder verändert, nicht? Oder überzogen oder zugespitzt, so würde ich es mal nennen. Deswegen ist es eben doch auch ein Erzähltext, einer, der eben sich nicht nur an das Dokumentarische, an das Faktische hält, sondern auch ausholt ins Erzählerisch-Fantastische. Gibt es viele Szenen, die sind eben Szenen, die näher am Traum sind als an der Realität. Und es ist wirklich so, dass viele dieser Szenen ich während der Entstehung des Romans auch real geträumt habe. Also ich war noch so in dieser Wuppertaler Welt drin oder wieder drin, dass ich viele Szenen dann am nächsten Morgen quasi aus den Träumen herausholen und in die Fiktion des Romans übertragen konnte.
Der Roman wird weitestgehend auch aus der Perspektive von Josef erzählt. Josef ist eigentlich ein sehr einsames Kind. Er möchte gerne unbedingt normal sein, aber irgendwie spürt er, dass er anders ist. Wer ist Josef?
Ja, er ist eben ein Einzelkind und hat diese Last, dass die Eltern eigentlich Großeltern sind, nicht? Das heißt, sie sind beide um die 40 oder der Vater sogar älter als 40. Das heißt, es sind keine jungen Eltern mehr, sondern sie haben eine Geschichte, die er gar nicht kennt. Also die Geschichte des Verlusts der 4 Brüder, die er nicht kennt, aber die trotzdem wirkt die Situation auf ihn so, dass er als Einzelkind aufgenommen wird, was einerseits heißt, es wird eben viel zugemutet, nicht an Leistung und an Aufmerksamkeit vor allem zugemutet. Und andererseits muss er damit fertig werden, diese Zumutungen zu verwandeln in wirklich etwas, das er dann auch mag und das er dann gerne tut. Und das Erste, was von dieser Art ist, ist das Klavierspielen. Also das Klavierspielen beginnt so mit 4, 5 Jahren durch den Unterricht, den er von der Mutter erhält, die sehr gut Klavier spielt. Und da ist zum ersten Mal dieses Moment da, wir sitzen jetzt nicht nur alle hier schweigend oder stumm oder ruhig herum, sondern wir haben plötzlich ein Medium, in dem wir uns versuchen können auszudrücken. Und das ist dann die Musik. Deswegen geht der Junge sofort mit, ja, er geht sofort auf die Musik zu und übt und hat eine Freude daran, weil jetzt ist mal Klang da, jetzt ist ein Ausdruck da, jetzt etwas, mit dem man nach außen gehen kann und nicht nur in der Innenwelt weiterleben. Und das ist der entscheidende erste Bruch oder der entscheidende Aufstieg der Familie in dem Sinne der Befreiung, nicht? Also einer langsam beginnenden Befreiung von den Traumata.
Er möchte am liebsten jeden Tag 4 Stunden Klavier spielen. Also er ist so begeistert. Er hat zu Musik, Sie sagten es aus Gründen, eine ganz besondere Beziehung. Er hört sogar eine Melodie und sieht, wie sich diese Melodie in der Welt spiegelt, an Gegenständen, an Atmosphären, an Situationen.
Ja, ja, der Knabe hat ein merkwürdiges Gehirn, nicht? Das schaltet sich ein bei bestimmten visuellen Wahrnehmungen, die sehr stark sind und sehr eigenartig sind, sodass er dann ihm bekannte Musik dazu assoziiert. Ja? Klaviermusik oder meist sind das klassische Momente der klassischen Musik, aber auch Schlager und andere, die assoziiert er dazu und überträgt sie dann gleichsam von der Vision ins Akustische. Also er verdoppelt das, was er sieht, um das Akustische. Aber das ist etwas, was ihm gar nicht so bewusst ist, sondern was immer wieder geschieht mit Blumen, mit Wolken, mit Umgebungen und vor allem mit allem, was sich bewegt. Also wenn man Wasser, wenn er Wasser sieht oder wenn es Bewegung im visuellen Raum gibt, dann entsteht leicht dieser Umschlag dann auch ins Akustische, ins Hören.
Und er beginnt zu komponieren auch. Ihr Roman ist auch ein Roman über die Kunst des Komponierens?
Ja, das ist richtig. Das war nach dem Klavierspielen lernen, was ja zunächst mal bedeutete, die Technik zu lernen, also die Technik des Klavierspiels von der Mutter zu lernen, kam in Wuppertal der entscheidende Schritt hinzu, zu komponieren. Also komponieren zu lernen durch einen ganz begnadeten Klavierlehrer. Ich darf übrigens mal sagen, jetzt doch mal ins Reale übergehen, weil es ist ein kleines Wunder. Dieser reale Klavierlehrer war der Musikpädagoge Erich Vorneberg. Und Erich Vorneberg unterrichtete in Wuppertal in einem Gymnasium Musik und unterrichtete man mich dann im Einzelunterricht. Und von Erich Vorneberg stammte damals ein Buch, das der Klassiker für den Musikunterricht an den deutschen Schulen war. Das Buch heißt »Schulmusikalisches Praktikum«. Und es ist ein riesiges Ding. Und das war alles, was er mir jetzt vermittelte im Einzelunterricht. Also wie begreift man Musik? Wie begreift man ein Stück? Was ist eine Gavotte? Und warum denken wir in Gavottentönen? Ja? Also was ist das für uns? Das heißt, ich hatte einen Lehrer, wie es ihn vielleicht damals in Deutschland keinen besseren hätte geben können, der mich jetzt nicht in der Musiktechnik, das interessierte ihn überhaupt nicht, unterrichtete, sondern in der Musiktheorie, also in Harmonielehre, würde man heute sagen, klassischerweise, oder in Kontrapunktlehre. Aber viel einfacher kann man es auch sagen, nicht so hochtheoretisch, sondern wir fangen jetzt an, wir hören zusammen ein Stück, so ging das immer im Unterricht los, von der Schallplatte hören wir ein Stück und du sagst mir jetzt mal, was du gehört hast. Und dann musste ich ihm erklären, was ich gehört hatte. Und dann begann die Analyse. Ne? Also ja, stimmt, die ersten Teile sind in F-Dur. Ich hatte ein absolutes Gehör, das war natürlich toll. Damit konnte er spielen. Das beginnt in F-Dur. Wie lang sind wir da ungefähr? Warum gehen wir da nach D-Moll? Was passiert da? Und so weiter.
Also der Roman erzählt das ganz wunderbar. Man lernt da viel über Musik.
Ja.
Aber, und das ist auch ein ganz zentraler Punkt, über Freundschaft. Denn in Wuppertal lernt Josef Mücke, die eigentlich Rosa heißt, kennen. Und da entwickelt sich eine ganz intensive Freundschaft unter den Kindern.
Richtig, ja, das ist derart schön, weil ich jetzt die Gelegenheit hatte, nicht den Roman über diese einzige Figur des Josef zu erzählen, sondern quasi über das Duo zu erzählen. Der Roman ist also nicht, der hat nicht eine Hauptfigur, sondern als Hauptfigur das Duo dieser Freunde, also dieses Freundespaares. Josef und Rosa, oder wie sie sich selbst nennt, Mücke. Mücke wohnt ihm gegenüber, ist also in einem Nachbarhaus untergebracht. Und sie ist die Tochter eines Gemüsehändlers und seiner Frau, die aus Sizilien kommt. Die Frau kommt aus Sizilien und heißt Sira. Und der große Gemüsehändler heißt Franz. Das heißt, er kommt jetzt auch in eine ganz, für ihn ganz neue und völlig fremde Welt. Nicht, er ist nie, hat nie einen Gemüseladen von innen betreten, lange Zeit. Und jetzt plötzlich erlebt er diese italienisch-deutsche Familie, die eine ganz andere Welt an ihn heranführt, als die er im eigenen Familienkreis kennt.
Und das erlebt er quasi ganzheitlich, weil er lernt das Essen kennen, das ist exotisch für ihn natürlich.
Ja.
Diese Welt dieser Familie und diese Frömmigkeit dieser Familie auch, nicht? Die Mutter ist ja sehr italienisch-sizilianisch fromme, eine sehr fromme Frau. Da wird natürlich vor dem Essen gebetet und anderes.
Ja, das war so interessant, weil es gerade natürlich jetzt etwas, was auch nicht bekannt war, da diese italienische Frömmigkeit ist nochmal eine ganz andere, nicht? Also sie ist erstmal sehr wortreich und bezieht sich auf viele Texte um die normalen Texte, die man so vielleicht beten würde, indem man einen Gruß vor dem Gebet spricht oder eine kurze Gebetsformel spricht. Und die wollten immer sehr viel reden, also die italienische Familie, die italienisch-deutsche Familie, da wurde sehr viel gesprochen und gleichzeitig wurde auch noch sehr viel Musik gehört und zwar sehr volkstümlich, also die italienischen Canzoni liefen dann in den kleinen Taschenradios, die so neben dem Hausaltar standen. Das war immer so eine schöne Szenerie, also der kleine Hausaltar, wo die Kerze stand und wo gebetet wurde, auch das mehrmals am Tag, nicht feierlich, sondern einfach ganz selbstverständlich. Und dann das Taschenradio, wo man die klassischen Canzoni hörte.
Ja. Ja, das ist der eine Teil, aber über dieser Familie schwebt auch ein ganz furchtbarer Schicksalsschlag, der sie getroffen hat. Da wird auch nicht so direkt drüber gesprochen. Also ich habe es bald gesagt, das war eine Zeit auch des Verschweigens, auch über die Erlebnisse im Krieg wurde nicht gesprochen. Das war sehr typisch für die 50er Jahre. Das können wir uns heute gar nicht mehr vorstellen, dieses Verschweigen.
Ja, also es ist zweierlei, was mich da interessierte in den 50ern. Sie sagten das jetzt schon, das waren diese Traumata, die nachwirkten und die man nicht nach dem heutigen Vorbild dauernd verarbeitete, wortreich, sondern im Gegenteil. Und das war nicht böser Wille, sondern es war so, dass diese Traumata alle noch sehr stark in den Menschen existierten. Also sie waren noch nicht durchdacht oder durchdrungen, sondern sie steckten tief in den Körpern. Und oft konnte man darüber gar nicht sprechen. Also man versuchte das langsam, wie das die Zeit macht, Stufe für Stufe zu begreifen. Aber es war sehr schwierig. Und diese Traumata waren eben dadurch sehr belastend. Und diese Familie, diese italienisch-deutsche, von der wir jetzt sprechen, die hatte auch ihr Traumata, hatte auch ein Kind verloren. Die Schwester dieser kleinen Mücke ist ums Leben gekommen und auch darüber wird dann eben nicht dauernd geredet, aber es wirkt eben in vielen kleinen Zeichen nach. Ne? Also wenn man genauer hinschauen würde, würde man diese Signale dieser Zeichen verstehen. Und ich habe die 50er Jahre immer so verstanden, als diese beiden starken Gegengewichte von starken Traumatisierungen, die in vielen Menschen steckten. Und auf der anderen Seite ihr unbedingter Wille, sie zu überwinden, nicht? Und das Stichwort dafür wäre ja gleichsam das Wort des Wiederaufbaus. Also jetzt etwas Neues zu schaffen und sich nicht dem zu ergeben, also diesen Traumata.
Also Wiederaufbau, Wirtschaftswunder.
Wirtschaftswunder, ja. Und da gibt es auch eine Figur im Roman oder Figuren im Roman, die damit beschäftigt sind, das zu leisten, diesen Wiederaufbau. Es gibt zum Beispiel der Josef, also der kleine Josef erhält plötzlich einen, was ich auch bezeichnet fand, einen Langlauflehrer, einen Langstreckenlanglauflehrer. Und zwar durch Zufall. Der weiß gar nicht, dass er gut langlaufen kann. Aber er wird plötzlich zum Langlaufen animiert. Und das ist natürlich als metaphorisches Zeichen auch eine Idee für den Wiederaufbau. Nicht Runden drehen, nicht nachlassen. Nicht möglichst viele im immer selben Rhythmus. Und nicht drüber nachdenken. Nicht unbedingt schneller werden oder besser werden, sondern überhaupt viel laufen. Und das war für mich so ein Zeichen, wie der Wiederaufbau in Bewegung kommen sollte.
In Ihrem Buch kommt auch die Religion vor, die katholische Kirche im evangelischen Wuppertal, die auch hilft bei der Bewältigung von Problemen. Also der Vater von Mücke, der erlebt diese Schocksituation und findet tatsächlich Trost in den Ritualen der katholischen Kirche.
Ja, ich finde, dass diese Rituale auch einmal gesehen werden sollten, und das tut der Roman ja auch, als Versuch, das Leben zu ordnen, nicht? Also dem Leben eine Struktur und einen Zusammenhang zu geben, nicht indem man sich den Ritualen pausenlos unterwirft, sondern indem man aus den Ritualen etwas zieht, was einem helfen kann, schmerzhafte Erfahrungen zu überstehen. Und das machen, glaube ich, auf diese Weise mehrere Personen in dem Roman, indem sie diesem Glauben nicht so, wie soll ich sagen, blind folgen und sozusagen von der Lehre herab ergriffen werden, sondern indem sie den Zugang zum Glauben erst finden. Also für den Josef zum Beispiel ist einer dieser Zugänge der, dass er vorher noch ein ganz schweigsames, stilles Kind ist und dann ihn plötzlich einer der Patres, den er begegnet, an die Hand nimmt und sagt so, jetzt machen wir Übungen, du lernst jetzt mal laut zu sprechen. Und das magst du nicht, ich weiß. Und wir stellen dich nicht vor eine große Gemeinde von Leuten, weil du da Hemmungen hast. Wir gehen also rauf auf die Orgelempore und du schaust dann runter auf die Gemeinde, die unten kniet. Und dann sprichst du laut. Und das hört niemand, das hören alle, aber es sieht niemand. Und damit ist ein kleiner Weg gebahnt, ein Ritual nicht gesetzt, mit dem er jetzt wieder ins Leben findet. Und das ist ein Ritual, das in die Gebetsrituale der Kirche eingebaut ist und damit auch für die ganze Gemeinde sinnvoll ist. Ja. Auf diese Weise werden Rituale zu Lebensmöglichkeiten oder Chancen, das Leben weiterzuführen, entwickelt.
Aber immer vermittelt durch Personen, und da spielt Pater de Kock eine wichtige Rolle in dem Roman. Sie setzen diesem Pfarrer ja gewissermaßen ein Denkmal. Das ist wirklich jemand, der aus voller Überzeugung und Leidenschaft auf die Menschen zugeht und der auch in der Lage ist, einen Draht zu den Kindern zu finden.
Ja, also, ja das war damals so. Es waren also die Patres des Kreuzherrenordens nach Wuppertal versetzt worden. Die hatten ein Kloster und hatten eigentlich die Aufgabe der Missionierung, so im klassischen Sinne. Aber sie nahmen das gar nicht so, wie man sich das vorstellen könnte, sondern sie machten das eigentlich ganz konkret. Sie gingen jetzt in die Wohnungen, sprachen mit den Menschen, sagten, wo können wir helfen? Kann man hier etwas tun oder da etwas tun? Und da spielten die Kinder natürlich eine entscheidende Rolle, nicht? Der Kommunion und die Anleitung zum Kommunionunterricht war ganz zentral. Und dann gab es so eine kleine Hierarchie, also vor allem für Jungs, erstmal der Kommunionunterricht und dann natürlich Ministrant werden. Und die Verlockung der Patres bestand darin, dann die dritte Stufe zu erreichen und auch noch das Priestertum nahezulegen. Also es war so eine Laufbahn da, wie man mit Kirche umgehen konnte. Das hatten die im Sinn und das verstanden die dann eben auch mit unserer Missionierung. Angebote machen, nicht? Lebensangebote machen.
Ja, und der Pater de Kock sagt zum kleinen Josef, ich sehe dich, du bist berufen, du wirst eins Priester werden und vielleicht sogar Kardinal sein können. Aber die Mutter sagt, nein, da setzt sie doch ein Stoppschild.
Ja, die Mutter hat Befürchtung, dass das zu weit geht und sie will ihn erstmal als Ministranten sehen. Das ist ja so eine sehr schöne Dienerrolle, nicht? Die auch eine sehr rituelle Rolle ist, an die ich mich übrigens also biografisch sehr genau erinnere. Und ich glaube, es gibt viele meiner Freunde, die haben das auch erlebt, diese Ministrantenrollen, die ja sehr intensiv waren. Also man hatte zum ersten Mal in der Messfeier nicht den großen Abstand zum Altar, nee, sondern man war am Altar. Man kreiste ja mit dem Priester um den Altar herum und hatte kleine Aufgaben, den Wein und Wasser herantragen oder besonders schön das Weihrauchfass zu schwenken. Und man war dadurch ganz nah dran und bekam auch die Abläufe am Altar dann immer aus der ganz starken Nähe mit, von wenigen Metern. Und das waren natürlich ungeheure Intensivierungen der Messfeier, die man hinten in den Gemeinden gar nicht so dicht erlebte.
Und die Kinder erleben natürlich auch im Kommunionunterricht die katholische Kirche und sie unterhalten sich darüber, das beschäftigt sie, Eucharistie, wie kann das sein mit Leib und Blut Christi oder auch mit der Beichte, nicht? Dann wird auch gleich klar, dass man den Beichtspiegel nicht ganz so ernst nehmen sollte, sondern dass es auch darauf ankommt, die Fantasie ins Spiel zu bringen.
Ja, also ich glaube, dass ja die Kommunion spielt eine große Rolle. Es ist ja auch so, dass Kinder im relativ frühen Alter dem ausgesetzt werden, also viel zu lernen plötzlich über Kirche und Eucharistie, und zwar viel zu lernen von dem, was nicht leicht zu verstehen ist, nicht mit der Ratio nicht leicht zu begreifen, was heißt das, die Umwandlung von Brot und Wein in Leib und in den Leib Christi. Nicht? Das ist ja eine ungeheure Vorstellung. Und was bedeutet das jetzt? Und deswegen entstehen da die Gespräche zwischen den beiden Hauptfiguren, zwischen dem Jungen und dem Mädchen, die darüber nachdenken, wie können wir das für uns übersetzen? Was ist es eigentlich? Und der Beichtspiegel war ja gleichsam die Voraussetzung, um dann wirklich eine gute Kommunion hinzubekommen. Das war die Vorstellung, dass man also sündenfrei und nach der Beichte zur Kommunion gehen darf. Und das verstehen sie noch nicht, warum es jetzt so eine Nomenklatur um die Beichte herum geht, mit verschiedenen Geboten, die man durchgeht. Und was hat das damit zu tun, dass wir jetzt zur Kommunion gehen sollen? Wieso müssen wir das auch noch absolvieren? Und vor allem, wo sind die vielen Sünden, die man quasi befürchtet?
Es gibt ja einige Schriftsteller, die sagen, das war für mich Initiation im Beichtstuhl. Denn was hatte ich als achtjähriges Kind schon zu beichten. Und da war ich ganz klar aufgefordert, auch etwas zu erfinden. Und nichts anderes mache ich ja als Schriftsteller
im späteren. Ja, aber ich meine, das ist vielleicht sogar auch so, es ist interessant, die Beichte ist eine sehr interessante Form, weil es ja Kinder zum ersten Mal einem Dialog mit einer anderen Person aussetzt, wo sie befragt werden nach dem eigenen Leben. Also wenn man jetzt nicht stur die Gebote abklappert, was man damals übrigens ziemlich streng tat, sondern wenn man dann freier mit den Kindern spricht, ist es ja wirklich eine ernstzunehmende und sehr interessante Situation, weil dann wird ein Kind plötzlich darauf angesprochen, wie es lebt. Nicht, was erfährt es vom Leben und wie denkt es über sein Leben nach? Und das auch noch in einem sehr dunklen Raum, also in einem Raum der Verschwiegenheit oder der dunklen Zone, wo es sagen darf, was es will und keinem Stress der Anforderungen von außen ausgesetzt ist. Also es ist ein sehr interessanter, fast schon eine Frühform so des therapeutischen Gesprächs. Ja? Also wer bist du, was möchtest du von der Welt, wie gehst du mit deinen Eltern um? Das sind ja so die Kardinalfragen. Und das Kind hat eine große Möglichkeit, die, wenn es ernst genommen wird und diese Fragen auch richtig gestellt werden, diese Fragen zu beantworten und sich zu erklären, sich selbst gegenüber. Nicht nur einer fremden Person, sondern sich selbst zuzuhören, was es da gerade sagt. Und das fand ich immer einen ganz entscheidenden Einschnitt in der Vita von Kindern.
Das ist die Welt, wie sie Kinder wahrnehmen. Die ist ja auch nicht so entzaubert wie die Welt der Erwachsenen. Die haben einen anderen Zugang. Ja. In ihrem Roman spielen da zum Beispiel Schutzengel eine ganz wichtige Rolle. Mücke hat sogar, es gibt einen Oberschutzengel, das ist der Erzengel. Dann gibt es einen Schutzengel, das hat mit dem Schicksalsschlag, den sie erlebt hat, zu tun. Also das ist für sie sehr greifbar und sehr wichtig und hat eigentlich mit Aberglauben auch nichts zu tun.
Nein, überhaupt nicht. Das haben Sie recht, völlig recht. Es ist eigentlich, ich wollte darüber nachdenken, dass in Kindern ja auch ein inneres Gespräch stattfindet, also mit sich selbst. Und dass dieses Gespräch auch eine Gegenfigur braucht, um ins Sprechen zu geraten. Nicht? An einer, der einem zuhört. Und das sind oft fiktive Figuren oder reale Figuren, die das Kind dann erfindet, um mit sich selbst im Gespräch zu bleiben. Und Schutzengel oder Engel, das sind natürlich ideale Figuren, nicht? Die einen begleiten, die nicht real da sind, aber die doch in dem Sinne real da sind, dass man mit ihnen sprechen kann. Man erfindet sich also Figuren, die sehr vertraut sind und die einen umgeben. Und mit diesen Figuren lernt man, mit sich selber umzugehen, mit sich selber zu sprechen. Deswegen werden die Schutzengel völlig ernst genommen und sind eben in diesem Sinne auch real da. Nicht? Also das ist das Denken und das Fühlen zum Beispiel dieses kleinen Mädchens, dass es von einem Schutzengel behütet wird und dass es durch ihn lernt, einen schweren Schicksalsschlag zu überwinden.
Also das erzeugt auch ein Gefühl der Geborgenheit. Einmal heißt es oder fragt Josef, kann man dem lieben Gott vertrauen? Und dann heißt es, Gottvertrauen ist das stärkste Vertrauen überhaupt. Mit Gottvertrauen übersteht man auch den Krieg. Glaub mir, Josef, sagt der Pater in dem Buch. Ja. Also, und Josef glaubt ihm.
Josef glaubt ihm, ja. Also das Vertrauen wird eben hergeleitet dadurch, dass man jetzt plötzlich in dem Moment des Glaubens eine Sicherheit findet. Und da muss man einfach unterscheiden, denn die denken oft darüber nach, was wissen wir denn alles? Ja, also über Jesus Christus und andere schweren Fragen der Viten der Heiligen und so. Was wissen wir darüber? Wir wissen einiges. Was können wir wissen? Und irgendwo hört das Wissen auf. Und irgendwann müssen wir glauben, ja, müssen wir die Dinge glauben. Und da geht es um das Moment des Vertrauens. Also ist der Glaube so stark und wirklich in den Menschen drin, dass er sie trägt, dann ist es ein helfender und weiterführender Glaube. Und der hat mit Wissen nichts zu tun, sondern er muss immer daran erinnern, dass es ein Glaube bleibt. Aber der kann ungeheuer stark werden und stark sein und so auch diese Traumatisierungen sehr stark überwinden.
Und der kann auch Leitplanken finden in der Bilderwelt der katholischen Kirche. Ja. Der Heiligenkalender ist für Josef sehr wichtig. Und dann erkennt er auch bestimmte Merkmale der Heiligen im Kölner Dom immer wieder.
Ja, das finde ich auch immer sehr schön, weil man die Heiligen muss man nicht so ganz so hyperernst in dem Sinne nehmen, dass wir sie uns so entrückt sind. Sondern die Heiligen, denen nähert man sich, das versucht er jedenfalls, über ihre Lebensgeschichten. Und es gibt ja viele Lebensgeschichten, die sehr schön erzählt werden auch, wo es immer wieder dieselbe Geschichte eigentlich gibt. Es sind erst Menschen, die nicht glauben können oder in einer Welt leben, wo der Glaube gar nicht nahe liegt und die plötzlich einen Sprung, einen existenziellen Sprung schaffen, von ihrem normalen Alltag, in dem sie bisher aufgehoben waren, in einen spirituell geprägten Alltag. Und so sind viele dieser heiligen Viten eben interessant in dem Sinne, dass man plötzlich mit Hilfe der anderen Personen lernt, wie die es fertigbrachten zu glauben. Und da ist die Verbindung, also zwischen dem Glauben, den man selbst erst in sich herstellen muss, als kleines Kind und später vielleicht auch als Erwachsener bewahren muss, und dem, was die Heiligen quasi vorgelebt haben, nicht als blasse Ideale, sondern eben konkret in ihren Biografien. Und dafür ist der Heiligenkalender natürlich eine wichtige Instanz, weil man jeden Tag, wenn man will und Zeit hat, mit einem Heiligen gerüstet in den Tag gehen kann.
Und jeden Tag eine andere spannende Geschichte.
Geschichte. Genau, und jeden Tag eine neue Geschichte lernt und die natürlich im Kopf auch befragt und weiterbildet, ja, sich selber weitererzählt.
Das heißt, die Familie geht öfter auch, als sie in Wuppertal ist, noch in den Kölner Dom. Wie ist das eigentlich mit Ihnen? Sie wohnen weitestgehend in Stuttgart. Wenn Sie hier in Köln sind, streifen Sie auch noch mal durch den Kölner Dom? Wie ist
das? Absolut, ja. Immer wieder. Ich habe so einige Zonen, die, also zum Beispiel der Altar der Kölner Stadtpatronin von Lochner, wo ich glaube, also unendlich oft in meinem Leben gewesen bin. Und ich starre immer noch völlig begeistert auf diesen Altar, obwohl ich ihn doch bis ins letzte Einzelheit kenne und alle Details kenne. Aber das ist so eine sehr geborgene Ecke im Dom, wo man nicht durch das Mittelschiff läuft, wo ja sehr viele Menschen meist in starker Bewegung sind, unterwegs sind, sondern es ist eine vorne rechts so abgetrennte Kapelle, wo der Kapellenkranz dann, der kleine Kapellenkranzweg beginnt, der sehr schön ist. Und wo man erstmal entrückt ist, eigentlich dem Trubel, den es ja auch im Dom gibt. Und vor allem ist man ganz nahe an Köln, nicht an den Stadtheiligen und an der Stadtgeschichte Kölns. Und dann gibt es diesen wunderbaren Lochner Altar. Und dann kann man eigentlich gleich hinübergehen ins Wallraff-Museum, wo dann mehrere Bilder von Lochner hängen. Dann hat man die Verbindung zu anderen Kölner Geschichten.
Und auf diesem Altar gibt es so viel zu entdecken. Ich habe mir mal einen Vortrag angehört über die Pflanzenwelt. Ja. Unten auf der ist dann eine grüne Wiese und da wachsen... Richtig. Die sind nicht zufällig da, die Pflanzen. Jede Pflanze hat eine Bedeutung, steht symbolisch für etwas.
Das ist klassische Kirchenmalerei, nicht? Wo jedes Detail sozusagen einen Glaubensinhalt vermittelt. Unterschiedlich alle, aber dann selbst das Gänseblümchen will etwas sagen. Ja? Das ist so kirchlich, spirituell gedacht auf diesen Bildern. Und Lochner war natürlich noch nah an dem mittelalterlichen Zusammenhängen dran und war der Meister eigentlich dieses Denkens. Ja.
Ihr Buch ist ein Buch über die Nachkriegszeit. In der Zeit war der Krieg noch sehr real, auch als Bedrohung real. Also es war zwar Friedenszeit, aber man hatte den Krieg im Nacken und dachte, das kann jederzeit wiederkommen, das kann wieder passieren. Das schreiben Sie auch in Ihrem Roman, die Angst vor dem Krieg, wie real sie war. Wie ist das heute? Gibt es da Parallelen? Diese Angst drückt uns ja auch immer mehr auf die Pelle, oder?
Ja, ich war eigentlich entsetzt, weil ich mich erinnerte, also wie nah diese Zeit uns doch eigentlich ist. Also der Roman endet ja ungefähr in den frühen 60er Jahren und wenn man historisch dann da reingeht, dann sieht man ja die großen Katastrophen, die damals auf uns zu lauern schienen, also die Kuba-Krise, die Wiederbewaffnung war dem vorausgegangen. Dann die große Gefahr des Atomkrieges zwischen der Sowjetunion und den USA, das war ja ganz aktuell. Man war schon dabei, bei Einkäufen zu horten für den Keller, weil man die Kriegsgefahr derart intensiv spürte. Und ich glaube, auch jetzt ist dieses intensive Gefühl wieder da, dieser großen Bedrohung, nachdem der Kalte Krieg zu Ende war und wir dachten, wir sind dem jetzt mal endgültig entkommen, erneuert er sich jetzt wieder. Und diese Erneuerung ist, glaube ich, auch in den Menschen enorm verunsichernd und auch in starken Angstmomenten zu spüren.
Abschließende Frage. Sie haben mal gesagt, dieses Buch habe sich quasi wie von selbst geschrieben. Wie war das? Wie war diese Schreiberfahrung, nochmal einzutauchen in diese Wuppertaler Kindheit?
Ja, es hat mir große Freude gemacht, in dem Sinne, dass ich jetzt überhaupt nicht das Gefühl hatte, irgendwas erfinden zu müssen. Sondern ich hatte diese ganze Phalanx von den Lehrern, von meinen Freundinnen und Freunden, alle doch konkret in Gestalten vor Augen. Und es waren alles sehr frische und also für mich lebendige Personen, die ich aus meiner eigenen Kindheit quasi abrufen konnte. Und ich habe eben schon gesagt, die dann zum Teil in den Träumen, die ich während ich an dem Roman schrieb hatte, wieder auftauchten. Das meine ich damit, dass der Roman sich von selbst schrieb. Ich hatte geträumt und am nächsten Morgen fing ich an, dachte jetzt, das ist ja eine wunderbare Szene, die kann man eigentlich irgendwo in den Roman, dann habe ich sie notiert, in den Roman transplantieren und dann ist es auch so geworden. Und dadurch hatte der Roman für mich etwas wirklich Leichtes, obwohl er doch mit einer großen Krisenzeit umgeht, etwas Schwebendes. Deswegen ist das Motiv der Schwebebahn, so dieses Schweben zwischen der schweren Erde unten und dem leichten Himmel oben, so das zentrale Signal für diesen Roman. Also den Weg zu finden, nicht in dieser Schwere zu versinken und auch nicht im Himmel, in den Himmel abzuheben, sondern in der Mitte diese Schwebe, diese leichte, gleitende Schwebestruktur zu erfinden, wie man sie nur in den wunderbaren Schwebebahnen erlebt.
Kann man auch sehr schön auf dem Cover sehen, ja. Eine Schwebebahn, die quasi im Himmel schwebt.
Genau
nicht?
So,
die
ja.
Dort durch die Wolken zieht. Vielen Dank, Hans-Josef Orteil. Schwebebahnen, so heißt der neue Roman des Bestseller-Autors. Ich habe das Buch verschlungen. Der Autor entführt uns auf bewegende Art und Weise in eine Kindheit in den 50er Jahren. Ich hatte das Gefühl, ich bin ganz nah dran und mittendrin in diesem Setting, auch weil Orteil uns mit den Augen eines Kindes durch die Welt führt, die wir alle im Grunde noch kennen. Diese Ängste auch vor Einsamkeit, diese Ängste, sich nicht verstanden zu fühlen. Also, unbedingte Leseempfehlung, Schwebebahn. Der Roman von Hans-Josef Orteil ist im Luchterhand Verlag erschienen. Das Buch hat 320 Seiten, kostet 24 Euro. Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, ich danke auch.